Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Katrin Michaelsen. Wir berichten über die Feuer, die das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos verwüstet haben. In Tschechien bestehen Zweifel, ob das Land die Corona-Infektionen in den Griff bekommt. In Madrid gehen Geschäftsleute heute auf die Straße, um gegen die Corona-Einschränkungen zu demonstrieren. Und wir berichten über den Marsch für die Oppositionelle Maria Kolesnikova in Belarus. Es war nicht das erste Mal, dass es im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos gebrannt hat. Doch so heftig war es noch nie. Das Camp stand in der Nacht fast vollständig unter Flammen. Inzwischen hat die Feuerwehr die Brände unter Kontrolle. Doch wie es mit den Bewohnern weitergeht, ist völlig unklar. Unser Griechenland-Korrespondent Thomas Bormann hat bei den Kollegen der Informationen am Morgen über die aktuelle Lage in Moria berichtet.
Das Lager Moria ist praktisch völlig ausgebrannt. Es gibt dieses Lager nicht mehr. Von den Wohncontainern sind nur noch Gerippe übrig. Und man sieht hier auf Bildern des staatlichen Fernsehens, wie immer noch Flammen in den Himmel emporsteigen, wie Zelte quasi im Feuer zusammengeschmolzen sind. Die 12.600 Lagerbewohner, die konnten sich vermutlich alle ins Freie retten. Jedenfalls gibt es bislang keinerlei Berichte über Verletzte oder gar über Tote. Nein, die Bewohner, die konnten halt in die Olivenhaine in die Umgebung flüchten. Manche wollten in die Inselhauptstadt Mytilini, die ist 5 Kilometer entfernt. Aber die Polizei hindert die Flüchtlinge daran, denn es hatte zuvor auch einen Corona-Ausbruch im Lager Moria gegeben. 35 Personen dort sind Corona-positiv. Und es ist also jetzt ein totales Chaos rund um das Lager Moria mit 12.600 obdachlosen Menschen und 35 davon Corona-positiv. Niemand weiß, wo genau die jetzt sind. Offensichtlich war es Brandstiftung, denn das Feuer ist an mehreren Stellen gleichzeitig ausgebrochen. Etwa um Mitternacht war das. Es gibt hier zwei Theorien. Einige Lagerbewohner sagen, Leute von der Insel Lesbos hätten das Lager in Brand gesteckt. Dafür gibt es aber keine Beweise. Und die zweite Theorie ist, dass Flüchtlinge im Lager selbst den Brand gelegt haben. Dafür gibt es zwar auch keine Beweise, aber Hinweise. Schließlich gab es gestern einen regelrechten Aufstand am Abend im Lager Moria. Denn gestern wurde das Ausmaß des Corona-Ausbruchs im Lager bekannt. 35 positiv Getestete, die sollten in einer Krankenstation isoliert werden. Und einige dieser 35 haben sich dagegen gewehrt. Andere Lagerbewohner, die wollten unbedingt raus aus dem Lager, haben gegen die Quarantäne angekämpft, die über das Lager verhängt wurde, weil sie Angst hatten, sich bei diesen furchtbaren hygienischen Bedingungen nun selbst mit Corona anzustecken. Die Proteste sind dann aus dem Ruder gelaufen, dann gab es das Feuer. Ja, und jetzt gibt es das Lager Moria praktisch in dem Sinne gar nicht mehr. Die Regierung wird zu einer Krisensitzung zusammenkommen. Der Regierungssprecher hat schon klargestellt, niemand wird die Insel Lesbos verlassen dürfen. Damit will man eben auch verhindern, dass irgendwelche der Corona-positiv Getesteten jetzt irgendwo auf eine andere Insel gehen oder aufs griechische Festland. Was aber jetzt mit den 12.600 Menschen passieren soll, da ist die Regierung offenbar noch ratlos. Das Lager Moria war vierfach überbelegt, es war überfüllt. Die Leute haben zu wenig Toiletten dort, zu wenig Waschräume, zu wenig Duschen, alles ist knapp. Die Hälfte der Menschen dort sind kleine Kinder. Familien mit Kindern sind dort in Zelten, in selbstgezimmerten Hütten gewesen. Das ist jetzt alles verbrannt. Und wie man jetzt quasi über Nacht für 12.600 Menschen neues Obdach finden will, das ist wirklich eine Herkulesaufgabe, vor der die griechische Regierung jetzt steht. Wie es klappen wird, niemand weiß es im Moment.
Thomas Bormann über die Feuer, die das griechische Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos verwüstet haben. Die Tschechen galten lange als Corona-Musterschüler, doch jetzt könnte es für das Land eng werden. Zwar gelten von heute an neue Auflagen, aber wohl viel zu spät. So hat das Prager Büro der Weltgesundheitsorganisation die Regierung von Ministerpräsident Babiš kritisiert und stuft die Zahl der täglichen Neuinfektionen als besorgniserregend ein. Es scheint nur noch eine Frage von Tagen zu sein, dass Deutschland den Nachbarn als Risikoland einstuft. Über den Stand der Dinge berichtet Peter Lange.
Die deutsche Botschaft rät den Landsleuten schon einmal dezent, sich mit den Corona-Vorschriften der Bundesländer für Reisende aus Risikogebieten vertraut zu machen. Das Prager Büro der Weltgesundheitsorganisation WHO bezeichnet die Lage in Tschechien weniger dezent als besorgniserregend. Adam Wojtěch, der tschechische Gesundheitsminister, schätzt die Lage jedoch etwas anders ein. Obwohl die Situation schlimmer ist als vor einigen Wochen, ist sie unter Kontrolle. Es ist anspruchsvoll, vor allem in Prag, wo die Zahl der Infektionen sehr hoch ist. Aber wir tun alles dafür, dass wir es schaffen. 563 Neuinfektionen am Montag, zum sechsten Mal binnen weniger Tage, über dem Rekordwert vom März. Über 200 Menschen sind im Krankenhaus, mehr als 50 in kritischem Zustand. Der entscheidende Wert, der auch die deutschen Gesundheitsbehörden aufmerken lässt, in Prag kommen auf 100.000 Bewohner 74 Infektionen und das städtische Gesundheitsamt kommt an seine Grenzen. Wir sind schon bei 10.000 Menschen, mit denen wir kommuniziert haben, sagt Zdenka Jagrova, die Behördenleiterin. Obwohl wir uns bemühen, jeden zu erreichen, können wir das nicht mehr schaffen. Für die Rückverfolgung von Kontaktpersonen hat das Gesundheitsamt bei so vielen Fällen nicht genügend Leute. Andere Gesundheitsämter sollen nun mithelfen. Der Gesundheitsminister verspricht 30 neue Stellen. Der Innenminister überlegt, Polizisten zu schicken. Eine andere Idee verfolgt Andrej Babiš, der Ministerpräsident. Das Gesundheitsamt überlegt, die Kontakte nur noch bei ernsthaften Fällen mit Symptomen zu prüfen. Vielleicht bedeutet das dann weniger Tests und auch weniger bestätigte Ansteckungen. Das hat nun das Prager WHO-Büro irritiert. Dessen Leiter plädiert nachdrücklich davor, die Nachverfolgung und die Tests eher noch zu verstärken, was wiederum den Regierungschef in Rage bringt. Die WHO, die Schutzmasken nicht empfohlen habe und von der Pandemie nichts gewusst habe, die solle besser schweigen, schreibt Babiš auf Twitter. Bei der Opposition macht sich der Eindruck breit, dass von einem koordinierten Vorgehen der Regierung nicht mehr die Rede sein kann. Olga Richterowa von den Piraten spricht von Chaos. Ich habe den Eindruck, das sind Schnellschüsse, die verdecken sollen, dass die Regierung den Sommer für die Vorbereitung verschlafen hat. Dabei musste damit gerechnet werden, dass eine zweite Welle kommt. Was allerdings auch kommt, sind die Regionalwahlen im Oktober. Und manche Beobachter der Szene vermuten, dass die Regierung vermeiden will, die Wählerinnen und Wähler vor der Abstimmung mit einschneidenden Corona-Auflagen zu nerven. Immerhin, seit heute herrscht wieder Maskenzwang in Geschäften und Supermärkten und Nachtschwärmer müssen sich auf eine Nachtruhe einstellen. Clubs, Bars und Restaurants sind von Mitternacht bis 6 Uhr morgens geschlossen.
In Tschechien gelten von heute an neue Auflagen in der Corona-Pandemie. Aus Prag berichtete Peter Lange. Auch in Spanien steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder kontinuierlich an. Seit Ausbruch der Pandemie hat die Marke der Ansteckungen die Zahl von 500.000 überschritten. Und damit liegt sie höher als in jedem anderen westeuropäischen Land. Und wie in vielen europäischen Ländern bereitet vor allem die Hauptstadt Sorgen, die Region Madrid. Für die Bevölkerung gelten viele Einschränkungen im öffentlichen, aber auch im privaten Bereich. Und auch das Nachtleben ist weitgehend eingeschränkt. Am Vormittag wollen in Madrid Betreiberinnen und Betreiber von Restaurants, Bars und Nachtclubs auf die Straße gehen, um gegen die Corona-Einschränkungen zu demonstrieren. Im Madrider Altstadtviertel Barrio de las Letras ist die aktuelle Krise besonders stark zu spüren. Wie die Geschäftsinhaber in der Corona-Krise um das wirtschaftliche Überleben kämpfen, das haben sie Marc Dugge erzählt.
Bei manchen tut es besonders weh. Bei der Fidula zum Beispiel, einer Bar mit Live-Musik in der Calle de las Huertas. Wir kommen zurück und freuen uns darauf, die Lichter anzumachen, steht noch auf der Website zu lesen. Der Eintrag stammt von Anfang Juli. Doch jetzt sind diese Lichter wohl für immer aus.
Das ist einer der Klassiker, die dicht gemacht haben. Geschlossen dauerhaft. Einer der Traditionsläden des Viertels, von denen manche 30, 40 Jahre alt sind oder noch älter. Das werden sich die Betreiber nicht leicht gemacht haben. Aber irgendwann schaut man sich die Zahlen an und sagt sich, entweder geht das Schiff alleine unter oder ich mit ihm.
Francisco hofft, dass ihm eines Tages nicht dasselbe passiert. Francisco Carmona ist Präsident des Vereins der Ladenbesitzer des Viertels und Inhaber der Casa González, ein Käse-, Wein- und Schinkengeschäft mit angeschlossener Tapas-Bar. Francisco betreibt es in dritter Generation. Immer wieder rückt er die rote Stoffmaske zurecht, die seinen dicken Schnurrbart bedeckt.
Sieh mal, auch dieser Laden hat geschlossen. Hier konnte man Seidentaschentücher kaufen, die von Hand bemalt wurden.
Das Barrio de las Letras ist bekannt für seine Traditionsgeschäfte. In dem Viertel gibt es Gitarren- und Harfenbauer, Keramikläden und Bäckereien, in denen noch wirklich gebacken wird, sagt Francisco. Und natürlich Restaurants, Bars und Nachtclubs. Zu normalen Zeiten füllen sie sich am Abend schnell mit Besuchern und die Straßen füllen sich mit Lärm. Jetzt ist es hier auch am Wochenende ziemlich still.
Im gesamten Zentrum ist die Lage schwierig. Es gibt keine Touristen und auch keine Aktivität im Zentrum, die Besucher anlocken würde.
Die Touristen meiden das Risikogebiet Spanien und Madrid. Die Hauptstadt zieht auch in normalen Sommern nicht so viele Touristen an wie etwa Barcelona. Doch ein paar mehr als im Moment sind es schon. Derzeit sind die Hotels in Madrid zu gerade mal 17% ausgelastet. Aber auch die Madrider selbst trauen sich oft selbst kaum auf die Straße, geschweige denn in Restaurants. Viele von ihnen sind in Kurzarbeit. Sie schauen in diesen Zeiten besonders aufs Geld.
Vor ein paar Tagen war eine Familie bei mir zu Gast. Die beiden Eltern und ihr Sohn. Sie hatten drei Getränke bestellt und ein Toast, den sie sich zu dritt geteilt haben. Das war mein gesamter Umsatz an diesem Nachmittag. Wenigstens haben sie irgendwas bestellt.
Francisco hat im August fast die Hälfte an Umsatz eingebüßt, wenn er das mit dem gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr vergleicht. Kein Wunder, er darf auch nur 6 statt 14 Tische aufstellen, um die Abstände zu wahren. Immerhin, das Lokal ist im Familienbesitz. Er muss keine Miete zahlen. Das gilt auch für Tabakhändler Fernando. Aber auch der kommt gerade so über die Runden.
Das Viertel ist leer. Wir sind sehr von den Touristen abhängig. Und viele Leute von hier gehen aus Angst auch nicht vor die Tür. Zu meinen Kunden gehören Bars, Hotels, Restaurants. Viele von ihnen sind geschlossen. So geht das für mich schon seit März. Die Lage ist schlecht und dabei lief dieser Laden vorher gut.
Irgendwie sind die Geschäfte hier fast alle direkt oder indirekt vom Tourismus abhängig. Auch die Eisenwarenhandlung von Pablo.
70% meiner Kunden oder sogar mehr kommen aus der Hotellerie. Sie leben vom Tourismus. Das spüre ich jetzt, denn diese Kunden kommen nicht mehr, da ihre Geschäfte geschlossen sind.
Pablo hat immerhin während der harten Ausgangssperre im Frühjahr öffnen und Geld verdienen können. Andere hat es schlimmer erwischt, José zum Beispiel. Wir sind die Bösen, sagt er mit einem Augenzwinkern. Tatsächlich haben Nachtclubbesitzer wie er bei den Behörden derzeit besonders schlechte Karten. Weil hier die Ansteckungsgefahr besonders groß ist, müssen sie seit neuestem komplett geschlossen bleiben.
Das Viertel ist jetzt tot, komplett tot. Egal ob Restaurants, Discos oder Tapas-Bars. Es ist schade, aber irgendwann haben wir es hinter uns. Bis dahin müssen wir kämpfen.
Alle hoffen sie darauf, dass das Viertel bald wieder zum Leben erwacht. Dass möglichst viele Ladenbesitzer durchhalten und dass bald auch die gewohnten Umgangsformen wiederkommen. Doch das sei längst nicht sicher, glaubt Francisco Carmona.
Ich glaube, viele Menschen werden noch lange Zeit von der Angst besessen sein. Man gewöhnt sich neue Verhaltensweisen an, sich nicht anzufassen. Dabei sind wir eine Gesellschaft, die sehr davon geprägt ist, draußen auf der Straße zu sein, sich zu berühren, zu umarmen. Und ich fürchte ein bisschen, dass wir das verlieren könnten, aus Angst. Das fände ich sehr traurig.
Marc Dugge über die Sehnsucht nach Lärm und Kundschaft im Madrider Altstadtviertel Barrio de las Letras.
Thank you.
In Belarus gibt die Oppositionsbewegung nicht auf. Gestern Abend sind Unterstützer der Demokratiebewegung durch Minsk marschiert. Die Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa war am Montag von Unbekannten verschleppt worden. Nach Angaben der belarussischen Behörden soll sie versucht haben, illegal die Grenze zur Ukraine zu überqueren. Dabei sei sie festgenommen worden. Die Opposition hält das Ganze für eine Inszenierung der Geheimdienste. Es sei der Versuch, auch die letzte führende Köpfe der Opposition aus dem Verkehr zu ziehen. Stefan Lag.
Maria Tigeroi! Maria Tigeroi!
Die Demonstranten riefen: Maria, du bist eine Heldin, klatschten demonstrativ Beifall und hielten Schilder hoch mit der Aufschrift: Ich/wir sind Maria. Viele zeigten das Victory-Zeichen. Hunderte hatten sich am Abend in Minsk an dem Solidaritätsmarsch für die belarussische Oppositionelle Maria Kolesnikowa beteiligt, wie Nadjeschta, für die es eine Herzensangelegenheit war, dabei zu sein. Ich bin gekommen, um Maria Kolesnikowa und alle politischen Gefangenen zu unterstützen. Ich hoffe, dass alle bald freigelassen und wir gewinnen werden. Ich hoffe, dass mit ihr alles in Ordnung ist und unsere Proteste Erfolg bringen, dass wir siegen und unsere Hoffnungen in Erfüllung gehen. Doch wieder gab es viele, teils brutale Festnahmen. Belarussische Sicherheitskräfte, oftmals maskiert, gingen diesmal auch massiv gegen Frauen vor. Mannschaftswagen ohne Kennzeichen waren in der Minsker Innenstadt zu sehen. Etwa zur gleichen Zeit gaben zwei Mitarbeiter von Kolesnikowa in Kiew eine Pressekonferenz. Sie waren ebenfalls am Montag von Minsk aus verschleppt worden und schilderten, wie die 38-Jährige gegen ihren Willen gewaltsam in die Ukraine abgeschoben werden sollte. Unmittelbar an der Grenze wurden sie in ein Auto verfrachtet, mit dem sie dann in die Ukraine fahren sollten. Kolesnikowa habe versucht, sich zu widersetzen, zunächst ohne Erfolg, wie Anton Radnenkov, Pressesekretär des belarussischen Koordinierungsrates, schildert. Die hinteren Autotüren wurden blockiert und sie konnte das Auto nicht verlassen. Sie schrie, dass sie nirgendwo hingehen würde. Als sie in den Wagen stieg und ihren Pass vor sich sah, riss sie ihn in viele kleine Stücke. Die zerknitterte sie und warf sie aus dem Fenster zu den unbekannten Typen, die das Auto umstellten. Danach verließ sie den Wagen durch das Fenster und ging in Richtung der belarussischen Grenze. Dort wurde sie dann festgenommen. Wie aus ihrem Umfeld zu hören war, sitzt sie in einer Grenzschutzstation im Süden von Belarus fest. Die beiden Mitarbeiter von ihr fuhren indes in die Ukraine, da sie befürchteten, ebenfalls festgenommen zu werden. Iwan Kravtsov hatte die versuchte Abschiebung Kolesnikowas ebenfalls vor Ort verfolgt. Was die Beamten interessierte, war die Chance, Maria Kolesnikowa ins Ausland zu bringen. Sie erklärten, dies sei notwendig, da ihrer Meinung nach die Situation im Land so deeskaliert werden könne. Eine der vorgeschlagenen Optionen bestand darin, dass wir drei mit meinem Privatwagen die Grenze überqueren sollten. Beide zeigten sich sehr beeindruckt von der Willensstärke Kolesnikowas. Radnenkov fügte hinzu: Er könne solche Taten wie sie nicht vollbringen. Deswegen sei sie auch eine Anführerin und er der Pressesprecher.
Das waren Informationen von Stefan Lag. Mehr über die politische Krise in Belarus können Sie heute Abend auch in unserer Sendung Hintergrund hören, ab 18.40 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Das war's von Europa heute. Ich danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Katrin Michaelsen.